Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 21. Januar. Schön, seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigen uns folgende Themen. Vom Elsass nach Lambrene reiste Albert Schweitzer.
Schweitzer war ein Theologe, Musiker, Philosoph, der aber vor allem bekannt wurde als sogenannter Urwalddoktor, der also nach Afrika, nach Gabun ging und dort in Lambrene ein Spital eröffnete, das weltweit bekannt wurde.
Ein Forschungsteam an der Universität Bern beleuchtet das Spital von Albert Schweitzer aus einer kritischen Perspektive. Von Chile nach Bern reist Mapuche-Aktivistin Elisa Longcon für ein Werkstattgespräch diesen Samstag.
Que si necesitamos que la tierra tenga derecho para tener ese buen vivir.
Die Natur sei ein Lebewesen und müsse deswegen gewisse Rechte haben. Nur so lasse sich das gute Leben für alle realisieren, so Elisa Longcon. Und schließlich von der Saragossa-See in europäische Gewässer. Dem faszinierenden Lebenszyklus der Aale widmet sich unsere heutige Radiobloggerin Miriam Zürcher.
Erst nach 10 bis 25 Jahren geschieht etwas Magisches. Der Gelbaal wird zum Blankaal.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Wir kommen nun zu den Nachrichten des Tages. Die Blackbox des abgestürzten Flugzeugs in der Nähe von Washington DC konnte geborgen werden. Das berichtet die BBC. Die sogenannte Blackbox enthält Flugdaten und kann zur Aufklärung des Absturzes beitragen. Das National Transportation Safety Board der USA will einen entsprechenden Bericht in 30 Tagen vorlegen. Das Passagierflugzeug der American Airways war in der Nacht auf gestern mit einem Armeehelikopter zusammengestoßen. Dabei kamen 67 Menschen ums Leben. Salwan Momika, der Mann, der in Schweden mehrmals öffentlich Korane verbrannt hatte, wurde bei einer Schießerei getötet. Das berichtet Euronews. Der irakischstämmige Momika hatte 2023 in Schweden mehrere Verbrennungen des Korans inszeniert und damit eine landesweite Kontroverse ausgelöst. Er und ein Mitangeklagter waren wegen Äußerungen, die sie im Zusammenhang mit den Koranverbrennungen gemacht hatten, wegen Anstiftung zum Rassenhass angeklagt worden. Ein Urteil in dem Fall sollte bald verkündet werden. Nun teilt das Stockholmer Bezirksgericht mit, dass die Urteilsverkündung verschoben worden sei, weil einer der Angeklagten gestorben sei. Im Zusammenhang mit der Schießerei sind 5 Personen verhaftet worden. In die Schweiz. Die Radiokonzession für das Versorgungsgebiet Südostschweiz Glarus geht an die Südostschweiz Radio AG. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, wie die Behörde gestern mitteilte. Damit korrigiert das Gericht einen Entscheid des Departements für Umweltverkehr, Energie und Kommunikation UVEC. Dieses hatte die Konzession vor einem Jahr der Radio Alpin AG von Privatradio-Pionier Roger Schawinski erteilt. Die Radio Alpin AG hatte sich zu dem Zeitpunkt noch in Gründung befunden. Das UVEC hätte die Radio Alpin AG jedoch vom Konzessionsverfahren ausschließen müssen, urteilt das Bundesverwaltungsgericht. Dies, weil das Unternehmen die Konzessionsvoraussetzungen nicht erfülle. Demnach hätte die Radio Alpin AG das Mindestverhältnis der Ausgebildeten zu den auszubildenden Programmschaffenden nicht erfüllt. Somit behält die bisherige Konzessionsinhaberin, die Südostschweiz Radio AG, ihre Konzession bis ins Jahr 2034. Und wir kommen gleich zu einem weiteren Gerichtsurteil auf Bundesebene. Das Bundesstrafgericht verurteilt die Eltern eines Schweizer Dschihadisten zu bedingten Freiheitsstrafen, wie das Gericht gestern mitteilte. Der Sohn der beiden Beschuldigten hatte sich in Syrien der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen. Weil die Eltern ihrem Sohn Geld zukommen ließen, haben sie sich der Unterstützung der Organisation schuldig gemacht, urteilt nun das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Laut den Beschuldigten seien die Geldsendungen zur Deckung der Lebenshaltungskosten und für eine Rückkehr in die Schweiz gedacht gewesen. In mehreren Nachrichten hat der Sohn allerdings geschrieben, er habe nur geringe Ausgaben, weil der IS alles bezahle. Deshalb geht das Gericht davon aus, dass das Geld von der Terrororganisation zur Finanzierung ihrer Aktivitäten verwendet worden war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Und zuletzt noch eine Meldung aus dem Berner Stadtparlament. Eissportbegeisterte BernerInnen können in Zukunft vielleicht auf synthetischem Eis fahren. Der Berner Stadtrat hat ein entsprechendes Postulat gestern für erheblich erklärt. Der Vorstoß verlangt von der Stadtregierung zu prüfen, ob sich synthetisches Eis im Außenfeld der PostFinance Arena und im Weiermannshaus eignen würde. Außerdem soll geprüft werden, ob der Gebrauch von synthetischem Eis auf dem Bundeshaus an die Betriebsbewilligung geknüpft werden soll. Der Betrieb von Kunsteisbahnen sei strom- und kostenintensiv, so die Postulantinnen. Synthetisches Eis aus Plastik stelle eine ökologische Alternative dar. Der Gemeinderat wird den Einsatz von synthetischem Eis auf städtischen Eisbahnen nun prüfen. Das war die Nachrichtenübersicht von Rabe Info mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und schließlich noch die Wetteraussichten fürs Wochenende. In der Nacht auf morgen Samstag kühlt es auf bis zu 1 Grad ab. Die Temperaturen steigen erst am späteren Samstagvormittag auf um die 3 Grad. Es ist den ganzen Samstag bedeckt, aber trocken. In der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Den Tag durch ist es bedeckt, dann sonnig bei bis zu 3 Grad. In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen erneut unter Null. Die Woche beginnt erst neblig, dann sonnig bei bis zu 4 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Anfangs 20. Jahrhundert reiste der Elsässer Albert Schweitzer in das von Frankreich kolonialisierte Gabun und gründete dort ein Spital. Schweitzer wurde zu einer international bekannten, aber auch umstrittenen Figur. Über die Institution und die Abläufe im Spital selbst gab es bisher jedoch weniger Recherchen. Die neue Publikation Schweizers Lambarene versucht, das zu ändern. Ein Forschungsteam am Institut für Medizingeschichte an der Universität Bern hat das Spital in Lambarene vor dem Hintergrund des kolonialen Afrikas untersucht. Ein Beitrag von Simon Keller.
Das Hemd steckt in der Hose, Tropenhut und Schnurrbart. Albert Schweitzer posiert mit Schäferhund neben seiner Sekretärin. Neben und hinter ihm stehen 10 weitere Männer aus dem Personal. Was auffällt? Der Elsässer und seine Sekretärin sind die einzigen weißen Personen auf der Fotografie. Die weiße Kleidung lassen sie zusätzlich hervorstechen und erinnern an die Garderobe westlicher Kolonialherren. Die Fotografie stammt aus den 1940er Jahren. Aufgenommen wurde sie aber nicht im Elsass, sondern im zentralafrikanischen Gabun. Was brachte Albert Schweitzer in die tropische Region?
Schweitzer war ein Theologe, Musiker, Philosoph, der aber vor allem bekannt wurde als sogenannter Urwalddoktor, der also nach Afrika, nach Gabun ging und dort in Lambarene ein Spital eröffnete, das weltweit bekannt wurde.
Hubert Steinke ist Professor am Institut für Medizingeschichte und hat mit seinem Team über Albert Schweitzers Spital in Lambarene geforscht. Gegründet hat Schweitzer das Spital im Jahr 1913 mit seiner Frau Helene in der Pariser Evangelischen Mission in Lambarene. Dabei handle es sich um eine globale Einrichtung, so Hubert Steinke.
Global vor allem in dem Sinn, als international über dieses Spital berichtet wurde, dass es international bekannt wurde, man auf der ganzen Welt sozusagen Geld sammelte, vor allem in Europa und in den USA für dieses Spital, und dass es sozusagen zu einem weltweiten Symbol wurde von humanitärem medizinischem Helfen.
Mit der medizinischen und humanitären Hilfe verfolgte der Urwald-Doktor auch eine sogenannte Zivilisierungsmission.
Ja, das eine war natürlich sehr konkret, medizinische Hilfe zu bieten, aber das muss man immer auch in dieser Zeit gerade verstehen vor dem Hintergrund des Bemühens, sozusagen die afrikanische Gesellschaft auch weiterzuentwickeln. Und bei ihm war klar diese Vorstellung, die europäische Zivilisation ist sozusagen weiterentwickelt, insbesondere in Bezug auf die Arbeit, auf den Wert der Arbeit, den man hat, plus sozusagen eine christliche Perspektive der Nächstenliebe. Und diese zwei primären Inhalte wollte er im Sinne einer sozusagen einer Zivilisierung nach Afrika bringen.
Also die Nächstenliebe als ethisches Konzept und die Verankerung der Arbeit in der afrikanischen Gesellschaft. Hubert Steinke erklärt, dass sich das Koloniale genau in dieser Zivilisierungsidee befinde.
Die genau davon ausgeht, die Afrikaner sind auf einem tieferen Entwicklungsebene und wir müssten sie jetzt sozusagen ihnen vorgeben, wie sie sich zu entwickeln haben, weil sie das selbst nicht können. Und das ist natürlich genuin sozusagen grundsätzlich ein koloniales Denken, das hinter diesem Wunsch steht.
Zu Albert Schweitzer selbst gebe es viel Literatur von lobenden Hagiografien bis hin zu hochkritischen Berichten, die dem Urwald-Doktor wenig Gutes übrig haben. Bisher gebe es aber noch wenig fundierte, substanzielle Forschung zum Spital und zum Quellenmaterial, mit dem sich Hubert Steinke und sein Team befasst haben. Obwohl es an Material nicht gemangelt habe, seien die Lücken in den Quellen eine Herausforderung geblieben.
Das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit, dass wir viel besser informiert sind über die westlichen Mitarbeiter und sehr wenig eigentlich über die afrikanischen Mitarbeiter und die Patientinnen und Patienten. Man muss das dann sozusagen aus den Quellen heraus zwischen den Zeilen lesen. Aber das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit, die man überall hat, wenn man in diesen kolonisierten Ländern arbeitet, die von ihrer Seite her weniger dokumentiert sind.
Was die Menschen vor Ort, die AfrikanerInnen, über Schweizer Spital dachten, bleibe unklar. Dem Team ging es bei ihrer Forschung vor allem um eine differenzierte Auseinandersetzung mit Schweizers Spital.
Ich glaube, das Zentrale war bei uns im Rahmen der ganzen aufgeheizten Diskussionen um koloniale Verstrickungen wirklich eine solide historische Arbeit zu machen, die dann eben auch differenziert, oder? Das ist zwar war ein Projekt, das kolonial verstrickt war, aber es ist nicht ein genuin, extrem koloniales Projekt, Schweizer und das Spital. Da hatte man keine Absicht, sozusagen wirtschaftlich zu profitieren, oder man hatte keine Absicht, irgendwie die Leute zu bekehren. Es war wirklich das Ziel der Hilfe. Aber zentral ist natürlich zu merken, dass auch ein solches Projekt, das sich als humanistisch verstand, eben in dieses koloniale Denken verstrickt blieb.
Auch für die Schweiz sei die Forschung um Albert Schweitzers Spital in Lambarene relevant, denn
das ist ja ein Projekt, das sehr stark von der Schweiz mitfinanziert wurde und immer noch heute wird, dass man da genau hinschaut, um dann eben differenziert zu urteilen.
Das war Hubert Steinke, er ist Professor am Institut für Medizingeschichte an der Universität Bern. Das Buch Schweizers Lambarene ist im Wallstein Verlag erschienen. Heute Abend um 17.15 Uhr werden die Forschungsergebnisse an der Buchvernissage im Anatomiegebäude der Universität Bern veröffentlicht. Mehr Infos dazu auf rabe.ch/info.
Rabe Info.
Kapitalismus, Krieg, Artensterben, aufkeimender Autoritarismus. Die Gegenwart steckt in einer Polykrise. Wie weiter aus dieser Sackgasse? Die indigene Aktivistin Elisa Longkon ist überzeugt, Der Natur müssen Rechte zugeschrieben werden, genau wie uns Menschen. Long Gon ist Sozialwissenschaftlerin und ehemalige Präsidentin der verfassungsgebenden Versammlung in Chile. Dieses Wochenende spricht sie in Bern über die indigene Philosophie. Sarah Heinzmann hat sich mit ihr getroffen.
Der Fluss, die Berge, das Meer, für die indigene Philosophin Elisa Long Gon lebendige Rechtssubjekte. Die Denkweise der Mapuche ladet zu einem anderen Verständnis der Natur ein.
Y una filosofía que invita al cuidado de la tierra, de la naturaleza, a reconocer la naturaleza como ente vivo.
Und weil die Natur genauso lebendig sei wie wir Menschen, so müsse die Natur auch Rechte haben, so wie wir Menschen.
Falta reconocer los derechos de la naturaleza.
Denn um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, sei es notwendig, der Natur gewisse Rechte zuzuschreiben.
Porque si necesitamos que la tierra tenga derecho para tener ese buen vivir.
Die koloniale, kapitalistische Denkweise, die die Natur als ausbeutbare Ressource sehe, habe uns in diese Krise gebracht, so Long Gon. Was es brauche, um der Klimakrise entgegenzutreten, eine andere Denkweise.
Necesitamos saberes, otros saberes, para que podamos enfrentar la crisis ambiental.
Es brauche eine Dekolonialisierung des Wissens, auch hier in der Schweiz, so Long Gon. Die Schweiz müsse Verantwortung übernehmen für die eigene koloniale Vergangenheit. Und man müsse anerkennen, dass es andere Denkweisen gebe als die westlich-kapitalistische.
Hay culturas que tienen otros saberes y que son necesarios para como sostener el mundo y sostener la humanidad.
Dieses indigene Wissen helfe, die drängendsten Konflikte der Gegenwart zu lösen und eine Welt mit mehr Respekt für die Natur und für uns selbst zu schaffen, so Long Gon. Dadurch lasse sich das gute Leben für alle, das Buen Vivir, realisieren.
Son saberes que se pueden contribuir a resolver el conflicto y a proyectar un mundo de mayor respeto a la naturaleza y mayor respeto hacia nosotros mismos.
Tatsächlich hat dieses Konzept des Buen Vivir in den letzten Jahrzehnten Einzug in die südamerikanische Politik gefunden. Indigene Gruppen aus Ecuador und Bolivien haben es geschafft, das Konzept in die Verfassung aufzunehmen.
Ecuador, Bolivia, que lo pusieron como parte de sus constituciones para reconocer los derechos de la madre tierra.
In Chile ist der Versuch, die Rechte der Natur in die Verfassung aufzunehmen, gescheitert. Chiles Verfassung stammt aus der Feder des Diktatoren Alfonso Pinochet. Die chilenische Bevölkerung hat vor 5 Jahren an der Urne deutlich gemacht, dass sie eine neue Verfassung will. Daraufhin wurde ein verfassungsgebender Rat ins Leben gerufen mit fixen Quoten für Frauen und Indigene. Elisa Long Gon wurde Präsidentin des Rates. Der Rat schrieb einen progressiven Verfassungsvorschlag, wohl zu progressiv für die chilenische Bevölkerung. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Für Elisa Long Gon war der Prozess trotzdem wichtig.
Ahí hubo un gran intento político para hacer el cambio y no fue posible. Sin embargo, el discurso.
Es habe durch den verfassungsgebenden Prozess Allianzen zwischen Frauen, Indigenen, UmweltaktivistInnen und progressiven Kräften in Chile gegeben. Das sei sehr wertvoll. Für die Weltgemeinschaft in Zeiten der Klimakrise hält Elisa Long Gon das indigene Konzept des Buen Vivir für wichtiger denn je. Die Klimakrise weise darauf hin, wie sehr wir im Ungleichgewicht mit der Natur leben.
No estamos teniendo un buen vivir dado a los desequilibrios que se han producido por la acción humana. Entonces tenemos crisis ambiental muy fuerte.
Der Ausweg, eine Dekolonialisierung des Wissens, eine Wertschätzung von allem Leben und Rechte für die Natur.
Elisa Longon spricht dieses Wochenende in Bern über die Denkweise der Mapuche als Widerstandsform gegen den Kapitalismus und die Klimakrise. Heute Freitag spricht sie um 17 Uhr auf einem Podium im Mehrzweckraum der französischen Kirche in Bern. Morgen Samstag gibt es ein Werkstattgespräch auf Spanisch mit Flüsterübersetzung um 11.15 Uhr im Kulturzentrum Brogger. Organisiert werden die Veranstaltungen von der Zeitschrift Neue Wege. Mehr Informationen auf neuewege.ch.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und damit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute an der Reihe Miriam Zürcher. Sie widmet sich in ihrer Kolumne einem besonders faszinierenden Wasserbewohner, dem Aal.
An dem Tag, an dem ich zum Aal-Nerd wurde, mussten sich einige aus meinem nächsten Umfeld ungefragt zahlreiche Aal-Facts anhören. An dem Tag, an dem ich zum Aal-Nerd wurde, tauchte ich ganz tief ab, in die Aal-Forever-Foren, in die Schützt-den-Aal-Plattformen und tragischerweise auch in die Der-Aal-als-Speisefisch-Websites. Nicht so tief jedoch wie der Aal während seiner Fortpflanzung, aber dazu später. Und ich tauchte auf mit einer tiefgreifenden Faszination für dieses absolut mystische Tier, das, wie könnte es anders sein, extrem vom Aussterben bedroht ist. An dem Tag, an dem ich zum Aal-Nerd wurde, suchte ich verkrampft nach Aal-Metaphern, ganz einfach, um auszudrücken, wie toll dieses Tier ist. Nun, es gelang mir nicht wirklich, darum hier ganz einfach viele Aal-Facts, damit noch mehr Leute meine Liebe zu diesem Tier teilen können. Bis heute hat noch kein Mensch die Fortpflanzung der Aale beobachtet. Bis Ende des 19. Jahrhunderts tappte die Wissenschaft völlig im Dunkeln. Woher kommt der Aal? Die sogenannte Aalfrage beschäftigte unzählige ForscherInnen, unter ihnen auch ein junger Sigmund Freud. Er suchte vergeblich nach den Hoden des Aals. Lange war nicht bekannt, dass der europäische Aal Anguilla anguilla vier Verwandlungen durchläuft. Der Gelbaal, der in unseren Flüssen heimisch ist, ist die jugendliche, geschlechtsunreife Form. Erst nach 10 bis 25 Jahren geschieht etwas Magisches. Der Gelbaal wird zum Blankaal. Seine Haut verfärbt sich von gelblich zu silbrig, seine Augen vergrößern sich, der Verdauungstrakt weicht den Geschlechtsorganen und ihn packt das Fernweh. Der Aal macht sich flussabwärts Richtung Meer auf eine lange Reise, die er ohne Nahrung auf sich nimmt. Erst als er schon im Meer unterwegs ist, dürften sich die Sexualorgane und die von Freud vergeblich gesuchten Hoden komplett ausgebildet haben. Völlig ausgehungert erreicht der Aal nach circa einem Jahr seinen Sehnsuchtsort, die Sargasso-See östlich der Bahamas. Dort, in 2000 bis 3000 Metern Tiefe, laichen die Aale und sterben. Aus den Millionen Eiern schlüpfen winzige, blattförmige Larven. Mit dem Golfstrom treiben sie Richtung Europa. Nach bis zu 3 Jahren erreichen sie als durchsichtige Glasaale die Küsten. Sie wandern flussaufwärts und verwandeln sich erneut zum Gelbaal. Dieser unglaubliche Zyklus und die Tatsachen, dass Aale sich während eines ganzen Tages über Land bewegen können, ohne zu ersticken, und ihr Blut giftig ist, und sie 2 Herzen haben, und sie einen Geruchssinn vergleichbar mit dem eines Hundes besitzen, und sie sich anhand des Magnetfeldes der Erde orientieren, macht sie für mich zu einem der faszinierendsten Tiere. Vermutlich deswegen, und weil die Aale stark vom Aussterben bedroht sind, ist der Aal das Tier des Jahres 2025. In diesem Sinne wünsche ich euch ein Happy Aal-Jahr. Ich schwimme dann mal weiter und mache mich ready für die nächste Metamorphose.
Eine Kolumne von Miriam Zürcher. Nach 8 Jahren ist es Ihr letzter Radioblog im Rabe Info. Vielen Dank, Miriam, für deine zahlreichen tollen Beiträge und viel Erfolg bei deiner Metamorphose.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Freitag, 31. Januar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Auf euch am Mikrofon ist Noah Piuxi. Macht's gut, hey, schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.